Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Es ist ein Gesetz, bei dem Kritiker viele Parallelen zur russischen Gangart sehen und das in Georgien, einem EU-Beitrittskandidaten. Es geht um neue Vorgaben für Nichtregierungsorganisationen. Die sind am Nachmittag beschlossen worden, auch wenn die Präsidentin noch die Möglichkeit hat, sie hinauszuzögern. Heftige Szenen gab es da im Parlament, sogar mit Handgreiflichkeiten und weiterer Protest auf der Straße. Der war sowieso dabei. Das ist gleich unser erstes Thema. Der Strafprozess gegen Thüringens mächtigen AfD-Spitzenmann Björn Höcke vor dem Landgericht Halle um eine verbotene SA-Parole, der steht sehr wahrscheinlich unmittelbar vor einem Urteil. Auch dazu mehr hier bei uns in den Informationen am Abend. Wir berichten über eine Entscheidung aus den USA, die auch in Europa für viel Beunruhigung sorgt, obwohl sie eigentlich auf China abzielt. Washington greift jetzt gegen chinesische Elektroautoimporte hart durch und verhängt hohe Sonderzölle von 100%. US-Präsident Joe Biden will sich dazu in diesen Minuten äußern. Unsere Korrespondentin in Washington verfolgt das alles für uns und fasst uns das dann später zusammen. Und in unserem Hintergrund ab 7:20 dann ein völlig anderes Thema. Das EU-Parlament fordert ein europaweites Sexkaufverbot. In Schweden gibt es das schon seit rund 25 Jahren und wir berichten über die Erfahrungen dort hier ab 7:20. Die breiten Proteste, die laufen jetzt schon seit Wochen, geändert haben sie aber erstmal nichts. In Georgien hat das Parlament heute ein hochumstrittenes Gesetzesvorhaben, also beschlossen. Und danach müssen sich Organisationen und Medien, die zu 20% oder mehr aus dem Ausland finanziert werden, behördlich registrieren lassen. Björn Blaschke mit dem Überblick.
Ein Demonstrant erzählt, was in Georgiens Hauptstadt Tiflis am Nachmittag passierte. Sie haben uns weggedrängt vom Parlament, wo wir demonstrieren wollten, weil unsere Regierung ein verrücktes Gesetz verabschiedet hat. Weggedrängt. Mehrere hundert Polizisten in schwarzer Uniform, mit Helm, Gummiknüppeln und Tränengas ausgestattet, haben die Protestierenden vom Parlament vertrieben. Einzelne Demonstranten haben sie aus der Menge geholt und verprügelt. Jetzt stehen beide Seiten einander gegenüber. Vereinzelt ertönen Sprechchöre gegen die Regierung und für Georgien. Etwa eine Stunde zuvor hatte der Parlamentspräsident zur Wahl aufgerufen und mit 84 Ja zu 30 Nein-Stimmen wurde das umstrittene Gesetz von der georgischen Volksvertretung angenommen. Die Demonstrierenden vor dem Parlament reagierten wütend, aber friedlich, mit Buhrufen und Ausbrüchen wie Nein zum russischen Gesetz. So nennen Oppositionelle innerhalb und außerhalb des Parlaments das nunmehr verabschiedete Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme, wie es offiziell heißt. Die Protestierenden fürchten, dass Nichtregierungsorganisationen nach russischem Vorbild auch in Georgien zerschlagen werden könnten. Ich selbst arbeite für verschiedene NGOs und ich weiß, dass wir für Georgien Gutes leisten. Und wir wollen das weiterhin tun, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Darum kämpfen wir gegen das Gesetz und für Georgiens Zivilgesellschaft. Das Gesetz schreibt vor, dass NGOs ihre Finanzströme offenlegen müssen, wenn sie mehr als 20% ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten. Damit können die Behörden sie überwachen und eventuell willkürlich Problemen aussetzen. Wir sind hier, um gegen das Gesetz zu protestieren, das dem russischen Gesetz zu ausländischen Agenten gleicht. Und wir wissen, dass dahinter eine Regierung steht, die auch dem russischen Stil entspricht, weil sie nach russischem Vorbild regieren will. Die meisten Menschen aber in Georgien sind pro-westlich, wollen, dass ihr Land EU-Mitglied wird. So steht es auch in unserer Verfassung. Wir wollen nicht Teil des russischen Einflussgebietes werden. Mehr als 80% der Bevölkerung wünschen sich, dass die EU Georgien aufnimmt. Und vergangenen Dezember wurde dem Land der Status Beitrittskandidat zugesprochen. Aber verschiedene EU-Politiker haben bereits erklärt, dass mit Gesetzen wie dem, das heute verabschiedet wurde, Beitrittsverhandlungen unmöglich würden. Auch Michael Roth, SPD-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der derzeit in Tiflis ist, sagt zu EU-Beitrittsverhandlungen unter diesen Bedingungen:
Nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich am Ende die Begeisterung für Europa, die man hier auf den Straßen spürt, durchsetzen wird. Das ist ein schwerer Rückschlag. Der Kandidatenstatus dürfte erst einmal nichts wert sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Macht, eine Partei, eine Regierung dauerhaft gegen diesen Freiheitswunsch, gegen diesen Wunsch nach einer stärkeren Demokratie im vereinten Europa regieren und herrschen kann.
Mittlerweile hat die Polizei offenbar den Befehl erhalten, sich zurückzuziehen. Die Protestierenden sind daraufhin in das Gebiet rund um das Parlament zurückgekehrt.
Björn Blaschke berichtete über eine wichtige Weichenstellung in Georgien. In der EU hat die geplante Asylrechtsreform jetzt die allerletzte Hürde genommen. Die EU-Mitgliedstaaten, die haben das Gesetzespaket, das vor allem Asylrechtsverschärfungen vorsieht, heute endgültig beschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer wirklich historischen Einigung. Ob die neuen Regeln aber das halten werden, was sie versprechen, ob die Versprechen überhaupt die richtigen sind, daran hat in Berlin heute der Sachverständigenrat für Integration und Migration Fragezeichen gemacht. Sebastian Engelbrecht.
Der Sachverständigenrat bemüht sich, den dramatischen Ton aus der Diskussion über Migrationspolitik in einen moderaten zu verwandeln. Das Einwanderungsland Deutschland habe sich in den vergangenen 5 Jahren unter dem Druck des Arbeitskräftemangels weiter geöffnet. Zugleich hätten Deutschland und die Europäische Union wegen wachsender Flüchtlingszahlen Einschränkungen in der Asylpolitik beschlossen. Diese Spannung aus Öffnung und Restriktion habe es schon immer gegeben, meint der Dresdner Politologe Hans Vorländer, der Vorsitzende des Sachverständigenrats.
Dabei zeigt sich, dass es bei den politischen Entscheidungen über die Jahre immer wieder um ein Austarieren zwischen Integrationsförderung und Zuwanderungssteuerung geht. Das ist für ein Einwanderungsland typisch.
In der Migrationspolitik gäbe es eine große Dynamik, stellen die 11 Mitglieder des Gremiums fest. Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Chancenaufenthaltsrecht. Die Migrationsexperten loben den Fleiß der Bundesregierung, fordern nun aber, all die ehrgeizigen Verbesserungen erfolgreich umzusetzen. Das gelte auch für die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, auf die sich die Europäische Union Ende vergangenen Jahres geeinigt hat. Dazu gehört unter anderem die gerechte Verteilung der Lasten durch die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU. Ob das Asylsystem Erfolg haben werde, hänge von Wahlergebnissen in Europa ab, sagt die Wiener Politikwissenschaftlerin Sieglinde Rosenberger, ebenfalls Mitglied des Sachverständigenrats. Und sie fügt hinzu:
Es hängt sozusagen von innenpolitischen administrativen Maßnahmen ab, aber es hängt auch sehr stark davon ab, wie sich die externen Faktoren entwickeln werden. Wie wird die geopolitische Situation sein? Wie werden sich Kriege in Europa und außerhalb entwickeln? Von daher ist, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, ob diese Maßnahmen zu einer Senkung beitragen werden.
Der Sachverständigenrat warnt vor der Vorstellung, die konservative Politiker in Deutschland verbreiten, man könne Migration durch Regierungsentscheidungen steuern. Der Vorsitzende des Gremiums, Hans Vorländer, vertritt die Auffassung,
dass natürlich auch Ankündigungspolitiken, dass man etwas in einem großen Stil tun möchte, sehr gefährlich sind, weil sie Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können.
Durch die aufgeheizte Debatte zum Thema Migration, so Vorländer, sei der politische Handlungsdruck gestiegen. Deshalb etwa habe man Leistungen für Asylsuchende umgestellt, etwa die Bezahlkarte eingeführt, und man versuche, Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern zu erleichtern. Man solle aber nicht erwarten, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen dadurch abnehme. Wichtiger als Abschiebungen seien wirkungsvolle Migrationsabkommen, die auch die Interessen der Herkunftsländer von Flüchtlingen beachteten. Zuwanderung verursache strukturelle Probleme eines Staates nicht, so die Sicht des Sachverständigenrats. Sie mache vielmehr die Probleme eines Staates sichtbar. Wohnungsmangel, unübersichtliche Rechtslagen, veraltete Technik in den Behörden. Auch der zum Sachverständigenrat gehörende Berliner Soziologe Steffen Mau vertritt diese Position.
750.000 Schutzsuchende im Durchschnitt in ganz Europa. Wie viele leben in Europa? 450 Millionen Menschen. Das heißt, sie haben in 5 Jahren noch nicht mal 1% der europäischen Gesamtbevölkerung. Also das ist im Prinzip verkraftbar unter den Voraussetzungen, dass man natürlich staatliche Kapazitäten aufbaut, dass man die Infrastruktur zur Verfügung stellt.
So wünscht sich der Sachverständigenrat zum Beispiel mehr Personal in den Einbürgerungsämtern und die Digitalisierung von Behördenvorgängen.
Sebastian Engelbrecht war das aus Berlin. Im Streit um den Haushalt zeichnet sich in der Ampelkoalition weiter keine Lösung ab. Finanzminister Christian Lindner hatte den Ministerien ja Vorgaben gemacht, an die sich allerdings nicht alle gehalten haben. Jetzt kommt vom Kanzler Rückendeckung für Lindner, zusammen allerdings mit einem Vorstoß zum Mindestlohn. der für neuen Wirbel sorgt. Volker Finthammer dazu.
Der Mindestlohn ist ein Thema, das sich für die SPD für den Wahlkampf eignet. Das weiß auch Olaf Scholz, der jetzt im Gespräch mit dem Stern einen Mindestlohn von 14 und später sogar 15 Euro für angemessen hält. Denn schon bei der letzten Festlegung durch die paritätisch besetzte Mindestlohnkommission gab es politischen Ärger. Wurden doch die Anhebungen beim Mindestlohn auf 12,41 Euro in diesem und 12,82 Euro ab dem kommenden Jahr in der paritätisch besetzten Mindestlohnkommission nicht einvernehmlich getroffen, sondern die Vorsitzende hatte sich mit ihrem Votum auf die Seite der Arbeitgeber gestellt. Die hatten ihrerseits nach der vorausgegangenen politischen Festlegung auf 12 Euro durch die Ampelkoalition massiv auf eine geringere Anhebung gedrängt, obwohl im vergangenen Jahr angesichts der hohen Inflationsraten ein Mindestlohn zwischen 13 und 14 Euro als nicht ausgeschlossen galt. Laut einer EU-Richtlinie soll der Mindestlohn bei 60% des Medianeinkommens liegen und die statistische Niedriglohnschwelle lag demnach in Deutschland im vergangenen Jahr bei 13,04 Euro. 16% der Beschäftigten arbeiten unterhalb dieser Schwelle und das hat auch Auswirkungen auf staatliche Leistungen. Denn überall da, wo das Einkommen aus Voll- oder Teilzeit zum Lebensunterhalt nicht ausreicht, kann mit Hilfe des Bürgergelds und dem Wohngeld aufgestockt werden. Insofern reicht der Vorstoß des Bundeskanzlers auch an die Haushaltsdebatte heran, da durch einen höheren Mindestlohn die Zahl der Aufstocker verringert werden könnte. Aber die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Gita Konnemann, Chefin der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsunion, spricht im Spiegel vom nächsten Wortbruch des Kanzlers und Scholz setzte sich damit auch gleich an die Spitze des politischen Überbietungswettbewerbs. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wirft Scholz eine zu starke Einmischung und einen Tabubruch vor. Dann könne man die Mindestlohnkommission auch gleich auflösen, sagte er. Und DIHK-Präsident Peter Adrian hält den Vorstoß für kein gutes Signal. Denn steige der Mindestlohn zu schnell, würden bestimmte Jobs wegfallen, betonte er. Im Streit um den Bundeshaushalt stellt sich Scholz jedoch an die Seite von Christian Lindner und verlangt nun, dass die Einzelressorts sich an die Sparauflagen halten und ihre Forderungen korrigieren sollten. Auch Ausnahmen von der Schuldenbremse lehnt der Bundeskanzler ab. Wir sollten uns das Leben nicht zu leicht machen. Jetzt ist erst einmal Schwitzen angesagt, sagte er dem Stern. Bis Anfang Juli soll eine Einigung vorliegen, erklärte der Bundeskanzler am Rande seines Besuchs in Stockholm. Allein beim FDP-Vorstoß zur Rente bleibt der Kanzler hart. Aber auch die FDP auf der anderen Seite. So betonte deren Fraktionschef Christian Dürr am Morgen im Deutschlandfunk.
Wir wollen einerseits sichere Renten in der Zukunft, auch steigende Renten. Und andererseits, und da kenne ich niemanden in der Koalition, der das anders sieht, stabile Beiträge. Das heißt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hart arbeiten, nicht überbelastet werden.
Und zu diesen Belastungen zählt die FDP auch die sogenannte Rente mit 63, deren Inanspruchnahme die Rentenkassen deutlich belasten würden. Doch da ist mit der SPD wohl nichts zu machen.
Ich erwarte, dass das Bundeskabinett noch im Mai das Rentenpaket auf den Weg bringt, ohne irgendwelche Klauseln, ohne irgendwelche Prüfvermerke und dass wir das dann auch noch hier im Deutschen Bundestag gemeinsam innerhalb der Koalition anerkennen,
erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der auch den Mindestlohnvorstoß des Bundeskanzlers als angemessen verteidigte.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Volker Finthammer. Corona, Inflation, Personalmangel in Kitas und der Grundschulbetreuung. An Belastungen hat es Familien in den letzten Jahren nicht gemangelt. Wie ein aktueller Bericht aus dem Familienministerium zeigt, der sogenannte Familienreport mangelt es den Eltern mit minderjährigen Kindern aber trotzdem nicht unbedingt an Zuversicht. Mario Kubina.
Corona-Pandemie, Schul- und Kitaschließungen, hohe Lebensmittelpreise. Familien haben die Krisen der letzten Jahre besonders zu spüren bekommen. Trotzdem sagen 46% der befragten Eltern mit minderjährigen Kindern, dass sie sich auf die Zukunft freuen. Etwas mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. So steht es im sogenannten Familienreport des zuständigen Bundesministeriums. Ein weiteres Ergebnis: Familien geben vielen Menschen in schwierigen Zeiten Halt. 4/5 der Befragten sagen das von sich. Und das Grünen geführte Ministerium sieht sich durch die Umfrage in seinen Plänen für eine Kindergrundsicherung bestätigt. 70% der befragten Eltern finden die Idee gut. Aber Noch ist unklar, wie viel diese staatliche Leistung den Bund kosten würde und wann sie kommt. Die FDP hat Zweifel, ob sich die Pläne von Familienministerin Paus umsetzen lassen.
Mario Kubina aus Berlin. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die ukrainischen Truppen jetzt seit Wochen in der Defensive. Und besonders im Fokus ist die Lage am Rande der Millionenstadt Charkiw wegen eines breit angelegten russischen Angriffs. Da können wir jetzt genauer drauf schauen mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew. Ist uns jetzt zugeschaltet. Was können Sie aktuell sagen über die Lage bei Charkiw?
Nun, es scheint so zu sein, als würde es den ukrainischen Truppen mittlerweile gelingen, die Lage zumindest unter Kontrolle zu bringen. Abgesehen von der Stadt Wovchansk an der Grenze zu Russland, dort soll es auch im Stadtgebiet zu Kämpfen kommen. Die ukrainischen Behörden evakuieren in den vergangenen Tagen Zivilisten aus dieser Region. Und was Wovchansk betrifft, so geben die Behörden an, dass sich dort nur noch 200 bis 500 Menschen befinden. Da lebten mal 17.000 Menschen.
Und welche Bedeutung hat diese russische Offensive da aktuell jetzt insgesamt für das Kampfgeschehen?
Die allermeisten Menschen hier in der Ukraine und auch die ukrainischen Behörden, der Präsident, gehen davon aus, dass es eine Art Ablenkungsmanöver ist, dass die russischen Truppen versuchen, dort ukrainische Kräfte zu binden. Die Ukrainer mussten Truppen aus dem Osten in den Nordosten verlegen, um diesen russischen Angriff aufzuhalten. Und viele gehen davon aus, dass eigentlich ein Hauptschlag folgen wird. Kirill Budanov, der Chef des Militärgeheimdienstes, hat sich gegenüber der New York Times geäußert. Er sagte, er gehe davon aus, dass dieser Angriff noch etwa 3-4 Tage anhalten und dann ein zweiter Angriff gestartet werden soll auf die Region Sumy. Das ist die westliche Nachbarregion von Charkiw und auch da geht es darum, die ukrainischen Truppen so weit wie möglich auseinanderzuziehen.
Und Hauptschlag, wie Sie sagen, hieße in diesem Zusammenhang dann was?
Da reden wir dann von der Region Donetsk, wo auch die heftigsten Kämpfe in den vergangenen Monaten stattgefunden haben. Da ist die Lage so, dass die ukrainischen Truppen in den letzten Monaten auch massiv unter Druck geraten sind, Städte aufgeben mussten, ihre Positionen verlassen mussten zum Teil. Und da geht es um drei wirklich wichtige strategische Städte, Kramatorsk, Slawiansk und Konstantinowka. Und von denen sind die russischen Truppen gar nicht mehr so weit entfernt.
Lassen Sie uns noch ganz knapp schauen auf den Besuch, der im Moment jetzt wieder in der Ukraine weilt. US-Außenminister Antony Blinken ist gerade zum vierten Mal da. Welche Botschaften hat er mitgebracht?
Nun, er hat sich vor allem hoffnungsvoll gezeigt, dass die US-Hilfen bald auch die Front erreichen. Das würde, so sagte Blinken, den Ukrainern helfen, diese russischen Angriffe aufzuhalten. Man hat es hier in der Ukraine tatsächlich früher erwartet. Ich war vor kurzem selbst im Osten an der Front und die Soldaten haben mir gesagt, sie warten sehnsüchtig auf vor allem Artilleriemunition, weil sie eben nicht so viel zurückschießen können, wie sie das gerne tun würden. Und des Weiteren ging es bei den Gesprächen unter anderem mit Präsident Zelensky hier in Kiew um mehr Flugabwehr. Auch da hat die Ukraine massiven Munitionsmangel. Und es geht auch um den Friedensgipfel, der bald in der Schweiz stattfinden soll und um weitere Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Dankeschön an Rebecca Barth live aus Kiew. Der 14. Mai ist in Israel eigentlich ein Feiertag. Die Erinnerung an den 14. Mai 1948, als der erste Ministerpräsident David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung verlas. Ein Feiertag, allerdings schon immer mit seinen Ambivalenzen, denn die Gründung Israels steht für Palästinenserinnen und Palästinenser, für die Nakba, die Katastrophe. In diesem Jahr wird die Erinnerung überschattet und geprägt vom jüngsten Gazakrieg nach der Terrorattacke der Hamas vom 7. Oktober. Es ist ein 14. Mai, der unter anderem zeigt, wie zerrissen das Land ist. Bettina Meyer berichtet.
Soldaten steigen trommelnd eine festliche Showtreppe herunter. 76 Jahre israelisches Heldentum steht auf der Anzeigetafel, die auf dem Herzlberg in Jerusalem aufgebaut ist. Die Festtagssendung wurde an diesem Unabhängigkeitstag nicht live, sondern als Aufzeichnung im israelischen Fernsehen ausgestrahlt, aus Sorge vor Protesten. Tragend und traurig, aber auf keinen Fall regierungskritisch, kommt die Sendung daher. Am 76-jährigen Geburtstag des Landes, das sich im Krieg befindet, ist vieles anders. Militärshows, Feuerwerke und Stadtfeste wurden abgesagt. Umso gewichtiger die staatliche Fernsehshow, die auch Israels Premier Benjamin Netanyahu als Sprachrohr benutzt. Wenn ich Verwundete treffe oder die Familien von Gefallenen, dann sagen sie mir, unsere Helden sind nicht umsonst gefallen. Macht weiter bis zum Ende. Macht weiter, bis ihr die Monster der Hamas vernichtet habt. Ich verspreche euch, das machen wir. Das machen wir zusammen, nur zusammen. Dann stellen Tänzer eine flüchtende Menschenmenge nach, auf dem dunklen Gelände des Nova-Festivals, an Originalschauplätzen der Terrorangriffe vom 7. Oktober, wie im Kibbutz Kfar Aza, entzünden Überlebende gemeinsam Fackeln im Gedenken. Eine Stimme aus dem Off erzählt ihre Geschichte. Am 7. Oktober sind 100 bewaffnete Terroristen in das ruhige Kibbutz eingedrungen. 64 Menschen wurden in dem Massaker getötet, 19 entführt, 5 von ihnen sind noch immer Geiseln. Wir werden uns an sie erinnern. Dass viele Opfer selbst in der Sendung stumm bleiben, ihre Kritik an der Regierung und deren Versagen nicht ausdrücken, hatte im Vorfeld zu Protesten geführt. Auch ehemalige Geiseln lehnten ihre Teilnahme ab. Die Protestbewegung aus Angehörigen der Opfer vom 7. Oktober organisierte ihre eigene, weniger glamouröse Fackelzeremonie.
Et kulam! Et kulam!
Alle jetzt, schallt ihr Schlachtruf über das Veranstaltungsgelände. Alle Geiseln sollen jetzt freikommen. Die Regierung soll zurücktreten, lautet die Forderung, der unter anderem Galit Dan ihren Ausdruck verleiht.
Am 6. Oktober habe ich meine Tochter bei ihrer Oma schlafen lassen, in dem Glauben, dass sie in Niroz geschützt ist. Währenddessen hat die Hamas meine Tochter Noya in Niroz ermordet, zusammen mit meiner Mutter. Im Schutzraum. Mit ihnen ist mein Vertrauen und mein Sicherheitsgefühl gestorben. Es ist meine Regierung, die für diesen Mord verantwortlich ist.
Und doch das ist diesmal anders und zeigt, dass Israel in einer Identitätskrise steckt. Dann und die anderen Opfer des 7. Oktober löschen brennende Fackeln bei der Alternativzeremonie aus. Für die Geiseln, die gestorben sind, nur eine letzte Fackel wird angezündet. Als Symbol der Hoffnung auf ein Ende des Krieges.
Bettina Meyer berichtete aus Tel Aviv. In Europa läuft die Prüfung noch, ob Anti-Dumping-Zölle die richtige Antwort sind auf den massiven Hochlauf der Elektroautoproduktion in China. Und genau das untersucht aktuell die EU-Kommission. Unter anderem beim deutschen Bundeskanzler ist die Skepsis groß, die Sorge vor einem Handelskonflikt mit China. US-Präsident Joe Biden hat seine Antworten dagegen jetzt gegeben. Elektroautos, Halbleiter und Mineralien, die werden mit hohen Sonderzöllen belegt, Doris Simon in Washington. Was genau haben die USA da vor?
Ja, Biden wird gleich sprechen. Noch redet derzeit der Chef eines metallverarbeitenden Unternehmens im Weißen Haus. Er lobte gerade die geplanten Strafzölle. Danach kommt der US-Präsident. Im Einzelnen geht es um Sonderzölle von 100%, rauf von 25% auf in China hergestellte Elektroautos. Die haben zwar aktuell in den USA nur einen Marktanteil von etwas mehr als 2%. Es wären wohl auch nur 2 Modelle im Markt betroffen. Aber es geht um eine vorbeugende Maßnahme. In den USA gibt es keine E-Autos von amerikanischen Herstellern unter $40.000. In China werden Kleinwagen schon ab 12.000 hergestellt. Die Zölle auf Halbleiter, Solarzellen steigen von 25% auf 50%. Begründung hier, China produziere jetzt bei Solar schon so viel, wie der weltweite Markt nicht brauche. Das treibe die Produktion in den USA anderswo ins Aus. 25% demnächst auch auf Lithium-Batterien für E-Autos und auch für Metallprodukte aus Stahl und Aluminium einige. Auf Medizinprodukte wie Spritzen und Nadeln, auf große in China gebaute Hafenkräne. Und als letztes bleiben auch in Kraft die Strafzölle, die Bidens Vorgänger Donald Trump verhängt hatte.
Ist klar, warum Washington diesen Schritt jetzt macht?
Die Begründung, die gegeben wird, ist, dass China unfaire Handelspraktiken habe und auch mehrfache Gespräche mit der chinesischen Regierung nichts da gebracht hätten. Aber natürlich hat es auch mit dem Wahlkampf zu tun. Denn der Umfang dieser Maßnahmen ist jetzt nicht so riesig, wie es gerade klingt. Es geht um relativ gezielte, spezifische Maßnahmen im Umfang von 18 Milliarden Dollar. Das ist viel weniger, als zum Beispiel Donald Trump mit seinem Pauschal 10% auf alles planen würde. Das Wichtigste hier ist die Symbolik im Wahlkampf. Mit den Strafzöllen will der US-Präsident den Wählerinnen und Wählern demonstrieren, er sei auch hart gegenüber China. Er stehe seinem Vorgänger Donald Trump in nichts nach. Und auch Äußerungen von seiner Wirtschaftsberaterin Lael Brainard gehen in diese Richtung. Die hat nämlich vorab schon gesagt, dass die Zölle Arbeitnehmern in Pennsylvania und Michigan helfen würden. Das sind zwei der umkämpften Staaten, die entscheidend sind für einen Wahlsieg im November. Und insgesamt ist es hier im Land halt so, dass Buy American keine Frage ist. Jeder Politiker, der dagegenhalten würde, der hätte einen schweren Stand. Gleichzeitig muss man sagen, es kommen so viele Alltagsprodukte in den USA aus China und sie werden gekauft, weil sie eben so viel billiger sind als vergleichbare US-Produkte, die es manchmal schon gar nicht mehr gibt, die mit höheren Standards und viel höheren Löhnen produziert werden.
Vielleicht noch ganz kurz der Blick insgesamt auf die Risiken. In Europa ist das ja das zentrale Gegenargument, dass man einen Handelskonflikt mit China scheut oder fürchtet. Für die USA wäre der nicht gefährlich?
Es wird hier in dieser Richtung abgewiegelt, und zwar sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten. Aber natürlich könnte es in irgendeiner Form die Verbraucher treffen. Die Produkte, wenn man auf in USA hergestellte Produkte geht, würden auch erstmal in der Zukunft spürbar teurer werden. Aber man muss auch sagen, chinesische Hersteller haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, die Zölle zu umgehen, wenn sie zum Beispiel auf Fertigung außerhalb von China verlegen. Und BYD, ein chinesischer E-Auto-Hersteller, stellt heute in Mexiko seinen neuen Hybrid-Pickup vor und überlegt, demnächst in Mexiko E-Autos zu produzieren.
Doris Simon, live aus Washington, vielen Dank. Ein früherer Geschichtslehrer, dem eine der zentralen Losungen der Sturmabteilung der NSDAP, also der SA, nicht als Nazi-Parole bekannt ist. Wie plausibel ist das? Genau diese Frage stand zuletzt im Mittelpunkt des Strafprozesses vor dem Landgericht Halle gegen den mächtigen Thüringer AfD-Spitzenmann Björn Höcke. Im Moment ist die Verhandlung unterbrochen, wird beobachtet schon die ganze Zeit über Wochen von unserem Korrespondenten Niklas Ottersbach. Was ist jetzt der Stand?
Der Stand ist, es gibt eine Prozesspause, also das ist wirklich denkwürdig, dieser Marathontag vor Gericht hier in Halle. Und der Prozess endet im Prinzip, wie er angefangen hat, mit jeder Menge Verzögerung. Das dreiköpfige Verteidigerteam von Höcke hat hier heute Vormittag einen Last-Minute-Experten aus dem Hut gezaubert, Karl-Heinz Weißmann, Historiker und Mitbegründer des neurechten Instituts für Staatspolitik in Schnellroda. Das ist eine AfD-Kaderschmiede. Und außerdem publiziert dieser Historiker im Antaios Verlag, dem Haus- und Hofverlag der AfD. Und dieser Karl-Heinz Weißmann sollte dann als sachverständiger Zeuge belegen, dass die SA-Parole »Alles für Deutschland« zu NS-Zeiten gar nicht so verbreitet war. Das war dann stellenweise wie so ein Historikerseminar. Und das Gericht wies dann darauf hin, dass die »Alles für Deutschland«-Losung auch prominent auf dem Nürnberger Reichsparteitag 1934 als Spruch sichtbar auf dem Gelände prangte. Und dass dieser Spruch eben tausendfach auf SA-Dienstdolchen eingraviert war und Teil der Dienstuniform war. Und selbst einer der Rechtsanwälte von Höcke gab dann beim Plädoyer zu, ja, die Parole »Alles für Deutschland« sei eine Zentrale der Losung der SA gewesen, aber sie sei heute eben kaum noch bekannt. Und Höcke habe diese Parole nicht gekannt und das Gegenteil, das könne man ihm nicht nachweisen. Und jetzt ist, wie gesagt, eine Unterbrechung bis 19 Uhr und dann soll es das Urteil geben.
Was ist Ihre Erwartung? Welche Signale hat es bisher gegeben? Wie könnte das aussehen?
Ja, also nach diesem Marathontag ein Urteil über das Urteil abzugeben, das fällt mir wirklich schwer. Die Verteidigung fordert Freispruch. Genau, das ginge gar nicht. Also die Verteidigung fordert Freispruch, die Staatsanwaltschaft 6 Monate auf Bewährung plus 10.000 Euro an eine NS-Gedenkstätte oder ein Aussteigerprogramm für Rechtsextreme. Und der Vorsitzende Richter hat aber schon am Prozesstag 2 das Thema Haftstrafe abgeräumt im Falle einer Verurteilung. Eine Geldstrafe als angemessen an. Höcke ist nicht vorbestraft. Insofern wäre das Thema Haftstrafe und alles Weitere, was damit verbunden wäre, Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts, das sei hier kein Thema. Und was es dann jetzt am Ende wird, also Freispruch, Geldstrafe, das werden wir dann hoffentlich voraussichtlich nach 19 Uhr erleben, Justizzentrum Halle.
Dankeschön an Niklas Ottersbach, der für uns den Strafprozess gegen Björn Höcke beobachtet. Vor dem Landgericht Halle. Es geht, wie gesagt, um die verbotene SA-Losung. Alles für Deutschland. Die Informationen am Abend, die neigen sich jetzt ihrem Ende zu. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast Der Tag. Da drehte sich heute unter anderem auch um die Lage in Kharkiv und die Beobachtungen des Sachverständigenrates Integration und Migration. Finden Sie in der DLF Audiothek-App. Dankeschön fürs Zuhören. Bis hierhin, ich bin Sandra Schulz. Ihnen einen schönen Abend.